dein Business-Seelsorger-Podcast Glaube an die Kraft in dir. Ich bin Michael Mann, ich bin Business-Seelsorger und Mentaltrainer. Ich kann mich nicht entscheiden. Kennst du diesen Satz? Oder ich mag mich nicht entscheiden. Wir müssen heute immer mehr Entscheidungen treffen, einfach weil es immer mehr Optionen und immer mehr Möglichkeiten gibt. Und gleichzeitig merken wir, dass jede Entscheidung, die wir treffen, irgendwie Auswirkungen auf ganz viele andere Menschen hat. Ob ich mir jetzt diesen oder jenen Kaffee kaufe, hat eine Auswirkung auf den einen oder anderen am anderen Ende der Welt. Das ist natürlich eine ganz schöne Last, das macht ganz schön Stress und das Leben soll dir auch noch Spaß machen. Wie ich solche ethische Entscheidungen treffen kann, darüber möchte ich heute in diesem Podcast mit zwei Experten sprechen. Und zwar habe ich hier Dr. Thomas Wallimann. Er leitet das Sozialinstitut in Zürich und er beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren genau mit dieser Frage, wie treffe ich eigentlich ethische Entscheidungen? Und mit dabei ist sein Mitarbeiter Jonas Sagelsdorf. Er arbeitet auch mit im Ethik 22 Institut. Ja, es wird ein richtig spannender Podcast und ihr könnt so ein paar Tipps mitnehmen, ja, wie man einfach ethische Entscheidungen trifft. Ja, herzlich willkommen, lieber Thomas, lieber Jonas, hier im Business Seelsorger Podcast. Lieber Thomas, magst du dich vorstellen?
Ja, ich heiße Thomas Wallimann, ich bin Innerschweizer, Theologe und Sozialethiker und ich leite das Sozialethische Institut Ethik 22 in Zürich.
Danke, Thomas. Und Jonas, wer bist du?
Genau, ich bin der Jonas Sagelsdorf und ich arbeite seit ein paar Jahren mit dem Thomas zusammen als Historiker und Soziologe bei Ethik 22.
Wunderbar, herzlich willkommen. Heute geht es in diesem Podcast darum, ethisch entscheiden lernen. Es ist ja so, dass wir immer wieder Entscheidungen treffen müssen, egal ob wir in einer Führungsposition sind oder ob wir zu Hause sind und die Kinder versorgen, müssen ständig Entscheidungen treffen. Und wir müssen hin und wieder auch ethische Entscheidungen treffen. Und mit euch beiden, ihr seid Experten dazu, wie man das hinbekommt. Weil immer mehr Menschen haben ja Schwierigkeiten, überhaupt Entscheidungen zu treffen und dann auch besonders ethische Entscheidungen zu treffen. Ich bin jetzt wirklich ganz, ganz gespannt, was wir heute lernen werden. Weil wir werden einerseits reingucken, wie funktionieren ethische Entscheidungen. Und die beiden machen das natürlich auch noch in einem großen Workshop. Und ich darf da auch mit dabei sein. Und zwar geht es darum, dass wir das direkt an einem konkreten Beispiel üben. Und zwar finden am 28. November die eidgenössischen Abstimmungen statt zum Thema oder zu der Justizinitiative. Und anhand von dieser Justizinitiative soll das also einmal ganz konkret geübt werden, damit das nicht nur so ein theoretisches Rumphilosophieren ist, sondern damit das wirklich praktisch läuft. Jetzt bin ich aber ganz gespannt. Also Thomas, wie treffe ich ethische Entscheidungen? Was sind ethische Entscheidungen? Wie geht das?
Ja, ethisch entscheiden fängt dort an, wenn ich anfange zu denken, wie ich entscheiden will. Weil häufig haben wir ein Bauchgefühl. Das zeigt uns vielleicht, es geht entweder in die Richtung oder in die Richtung. Oder wir haben jemanden, der uns gesagt hat, du sollst so und so abstimmen. Ethik aber heisst Denken. Und das Denken kann man strukturieren durch drei Schritte. Und die heissen Sehen, Urteilen, Handeln. Also anschauen, was ist überhaupt die Frage, die uns beschäftigt. Nachher analysieren im Urteilenschritt. Das ist ein alter Begriff, der dort gebraucht wird. Analysieren zuerst, was für Fakten liegen auf dem Tisch. Nachher, welche Wertvorstellungen oder Wegweiser sind für uns leitend. Bevor wir im dritten Schritt handeln, die dazu kommen, Handlungsoptionen zu formulieren. Klar, bei Abstimmungen heisst das jeweils Ja oder Nein stimmen.
Okay, also es gibt diesen strukturierten Prozess, Sehen, Urteilen, Handeln und es gibt das Bauchgefühl. Jetzt würde ich gerne nochmal zu dem Bauchgefühl gehen, weil ich gehe mal davon aus, die meisten Menschen entscheiden dann doch irgendwie aus dem Bauch raus. Magst du da noch was zu sagen? Wo kommt das her? Wird so ein Bauchgefühl, das wird doch auch irgendwie geprägt?
Ja, ich denke, das Bauchgefühl ist ganz wichtig, weil es am Anfang steht vom Sehenprozess, also vom Wahrnehmen. Das Bauchgefühl zeigt dir auch, dass du berührt bist, dass dich eine Frage berührt. Und das Bauchgefühl ist meistens auch ein guter Hinweis darauf, dass es sich auch tatsächlich um eine ethische Frage handelt. Weil im Bauchgefühl spiegelt sich eine bestimmte Wertordnung. Also ein Gefühl, was richtig und was falsch ist, das wir zum Teil über die Erziehung bekommen haben, zum Teil über die Erfahrung, zum Teil auch über Autoritäten, die für uns wichtig sind. Und beim Sehen geht es darum, das einmal wahrzunehmen, aber noch nicht als Endresultat, sondern als Ausgangspunkt, damit man nachher könnt im Urteil einen Schritt analysieren. Und dann kann man es einordnen. In der Sachanalyse und in der Wertanalyse kann man es nachher einordnen, damit man am Schluss wirklich eben begründet entscheiden kann. Und das ist eigentlich Ethik.
Also das heißt, ich muss mir wirklich klar machen, was für ein Bauch, erstmal hinfühlen, was für ein Bauchgefühl kommt da? Ist da Wut, ist da Trauer, ist da Angst vielleicht? Und dann genau gucken, ist da eine persönliche Erfahrung dahinter? Ist es vielleicht jemand anders, der mir Angst gemacht hat, der eine Geschichte dahinter gestellt hat? Also das heißt, man sagt ja auf der einen Seite, Bauchgefühl ist häufig eine gute Entscheidung. Aber du sagst gerade bei so ethischen Themen, da gibt es ja auch kollektive Ängste oder historische Ängste oder so. Da greift das zu kurz. Also das heißt, wir müssen, wenn wir eine große ethische Entscheidung treffen, dürfen wir uns nicht aufs Bauchgefühl verlassen. Dann müssen wir noch in die Sachanalyse gehen. Und bei der Sachanalyse, da haben wir ja gerade bei Abstimmungsfragen immer, da spielt immer auch die Geschichte eine Rolle. Wie wichtig ist denn die Geschichte bei so ethischen Entscheidungen, Jonas?
Genau, also jetzt für mich persönlich ist Geschichte sehr wichtig, weil man einfach viel kann immer aus der Geschichte lernen. Geschichte erfüllt für mich mehrere Funktionen dort. Einerseits kann ich einfach mal schauen, wie haben die Leute früher über etwas gedacht. Und das sagt mir auch etwas über mein Denken. Ich kann quasi mein Denken kontrastieren mit dem Denken von Leuten früher und so eigentlich, indem ich zurückschaue, etwas über mich jetzt lerne. Ich kann aber auch sehen, was ist möglich gewesen. Wenn ich jetzt auf die konkrete Initiative eingehe, es soll ja darum gehen, dass Bundesrichter nicht mehr gewählt werden in einem normalen Wahlverfahren, sondern in einem Losverfahren. Das heisst, es betrifft eigentlich zwei Sachen für mich. Einerseits geht es um das Verhältnis von Rechtsstaat zur Demokratie und andererseits geht es um die komische Idee Losverfahren. Da würden wir heute sagen, ja, das Losverfahren, das ist nicht wirklich etwas Demokratisches, das ist nicht, was Sinn macht. Wenn man jetzt aber zurückblickt, zum Beispiel in die Antike, zu den alten Athener, und das machen wir ja eigentlich sehr gern, wir finden immer alles scheinbar toll, was die alten Athener gemacht haben, dann sehen wir, dass die alten Athener die Wahl, wie wir sie heute haben, eigentlich eher für etwas Aristokratisches gehalten haben, weil Leute, die viel Geld und Einfluss haben, die werden eher gewählt. Und jemand wirklich vom Volk, der wird, hat eigentlich keine Chance, gewählt zu werden bei einer normalen Wahl. Und bei einem Losverfahren hat wirklich jeder einzelne Bürger die gleiche Chance. Und darum ist das Losverfahren etwas sehr Demokratisches. Und tatsächlich sind im antiken Athen sehr viele Ämter per Los vergeben worden. Und damals hat es zumindest funktioniert.
Okay, also es gab schon mal beide Sachen. Es gab das Losverfahren schon mal und es gab auch schon mal die demokratische Wahl. Und jetzt haben wir ja wahrscheinlich beide Sachen so ihre Vor- und Nachteile. Gehst du dann noch darauf ein? Oder was sind zum Beispiel die Vorteile und Nachteile von Los und von Demokratie?
Genau, Sie können vielleicht sogar sagen, das ist ja komisch, das Losverfahren. Da kommen doch inkompetente Leute an die Macht. Und genau wie du sagst, es geht immer um Vor- und Nachteile. Und ich glaube, gerade die heutige Zeit zeigt uns, dass es eine Schwäche vom Wahlverfahren ist, dass so ein Show-Leute, die sehr populistisch sind und ankommen bei den Leuten, aber nicht unbedingt mit konstruktiven Inhalten, sondern die Leute so ein bisschen auf einer populistischen Ebene, auf einer plumpen Ebene abholen, können sehr erfolgreich sein. Das heisst, wir sehen eigentlich in der heutigen Zeit, dass das Wahlverfahren keineswegs ein Garant ist dafür, dass wirklich ein kompetenter Mensch an die Macht kommt. Und jetzt sehen wir schön, oder, wie man als Historiker das Ping-Pong macht. Ich denke über die Vergangenheit, ich denke über die Gegenwart und probiere so ein bisschen vom einen etwas über das andere lernen. Und jetzt sehe ich durchaus, dass es etwas ist, was man mindestens kann in Betracht ziehen kann und man sieht, dass es mal eine Zeit gegeben hat, wo ein Losverfahren positiv bewertet war und gewisse Vorteile gebracht hat. Mhm.
Okay, also ich hätte jetzt noch die eine oder andere Rückfrage, aber das machen wir dann an einem anderen Tag. Ich hätte jetzt eigentlich, bin so ein bisschen aufgeschrocken bei der Frage nach dem Populismus, weil mit demselben Argument der Angst vor Populismus hat man in Deutschland jeden Schüler, der im Religions- oder im Politikunterricht gefragt hat, warum gibt es keine direkte Demokratie in Deutschland, immer mit dem Totschlagargument wegen der Populismusgefahr sofort niedergebügelt und deswegen gibt es eben keine Entscheidungen. Jetzt bringst du genau das Gleiche wieder rein. Der Populismus ist anscheinend der Feind der Demokratie und dann besser losen. Das führt aber nicht dazu, dass wir in Zukunft jeden Volksentscheid auslosen werden. Das wäre nämlich dann die logische Konsequenz. Also da müssen wir dann nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Also danke für das mit der Geschichte. Also Geschichte ist wichtig und sich das klarzumachen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, man kann mit Geschichte ja auch die Geschichte sich zurechtlügen so ein bisschen. Das passiert ja immer wieder, dass man einen Mythos erzählt, der so gewesen sei und dann damit die Leute motiviert, in die ein oder andere Geschichte Richtung zu entscheiden. Hast du dafür ein Beispiel?
Genau, ich sage jetzt ganz viel, das ist die zweite Ebene von der Geschichte. Also die erste ist, dass man effektiv etwas Konstruktives daraus macht, aber die zweite Ebene ist, dass viel Destruktives aus Geschichte gemacht wird. Und jetzt haben wir über die Alternativen geschwätzt und die sind so ein bisschen das Beispiel, dass die eine unglaubliche Autorität sind und man sehr viele Sachen einfach durchsetzt, indem man sagt, die Alternativen haben das so gemacht. Ein ganzes Beispiel ist eine Kabinettssitzung im Deutschen Kaiserreich, wo es darum gegangen ist, man möchte mehr Geld drucken. Dann hat der Minister gesagt, ja, man weiss schon, im alten Athen haben sie eigentlich übertrieben viel Geld gedruckt und es hat ganz schlimme Konsequenzen gehabt. Und da ist so durchgekommen, ungeachtet dessen, dass es kein Papiergeld gegeben hat im alten Athen und dass jeglicher Realitätsbezug von dieser Geschichte fern war. Aber man sieht genau, mit Geschichte kann man auch falsche Autoritäten aufbauen und es ist wiederum eine Aufgabe von der Geschichte, die wieder vom Sockel zu stürzen. Eine zweite Geschichte wäre zum Beispiel, dass ja das alte Troja, das liegt in der heutigen Türkei, und die Geschichte von Ilias und Odyssee, das wird ja gewertet, das ist quasi die Grundlage, das ist der Gründungsmythos von der westlichen Welt. Und da hat tatsächlich mal ein CDU-Politiker in Deutschland in den 90er Jahren gesagt, wenn man das jetzt wirklich endgültig beweisen kann, dass Troja in der Türkei liegt, dann muss die Türkei, also dann muss man der Türkei erlauben, in die EU zu kommen, weil scheint die Türkei die Wiege von der westlichen, also auch europäischen Kultur ist. Und über solche Sachen müssen wir halt ein bisschen rationaler und frischer und immer wieder neu nachdenken.
Also man muss immer informiert sein, wenn jemand Geschichten erzählt oder Geschichte erzählt, dass es keine Fake News sind. Das gab es also immer schon. Ja. Dann hatten wir die geschichtliche Analyse und dann war aber auch noch bei den drei Schritten die Frage nach der Wertanalyse. Wie kann mir das helfen bei einer Entscheidung, Thomas?
Ja, die Schwierigkeit ist die, dass wenn ich, wo wir ja gesehen am Anfang, ich bin berührt durch etwas. Also ich habe ein Bauchgefühl und jetzt habe ich quasi, das gibt mir einen gewissen Hinweis, aber das reicht nicht. Jetzt fangen wir an zu denken, wir fangen an zu analysieren. Und jetzt sehen wir, da braucht es drei Schritte. Es braucht ein genaues Anschauen, es braucht eine Sachanalyse, wo man unter anderem auf historische Tatsachen zum Beispiel zurückschaut und schaut, was das bedeutet in dieser Frage, aber auch andere Fakten anschauen. Und wenn wir nachher im zweiten Schritt oder im zweiten Teil von dem Urteilen müssen wir schauen, wieso haben wir eigentlich die Wertvorstellung, die wir glauben, wir haben jetzt im Bauchgefühl oder die wir haben, was bedeutet die? Und beispielsweise aber auch, was heisst das zum Beispiel nicht nur für mich persönlich, sondern was heisst das auch für eine Gestaltung von einer Gesellschaft? Es kann nämlich durchaus sein, dass ich persönlich ein richtiges Gefühl für mich selber habe, dass das aber nicht zwingend auch für die ganze Gesellschaft gleich muss gelten. Und das muss man auseinandernehmen. Und das wird in dieser Wertanalyse gemacht, damit man nachher quasi handeln kann. Und das ist vielleicht auch das Spannendste am Ganzen, seine eigenen Wertorientierungen auf die Spur kommen und die ein bisschen quasi auszusortieren, auch gegenüber strukturellen Wertvorstellungen, Gerechtigkeitsvorstellungen.
Wenn ich jetzt in so eine Entscheidung reingehe, dann ist es ja immer irgendwie ein Dilemma. Weil wenn ich jetzt überlege, bin ich für oder gegen Losen oder für oder gegen Wählen, dann sehe ich, beide haben ihre Vor- und Nachteile. ich komm, bin jetzt gerade in so ein Dilemma reingerutscht. Was tue ich dann?
Wir werden das nicht einfach quasi offen lassen, sondern im Sinne von die eigenen Wertvorstellungen sind das eine, aber wir werden ja auch Fragen mit auf den Weg geben. Wie kann ich das, was bedeutet das im Sinne von mir selber? Wo sehe ich mich quasi, wo zieht es mich an? Aber auch im Vergleich beispielsweise mit den Wegweisern, die wir zum Beispiel aus der Tradition von der katholischen Soziallehre kennen. Was bedeutet die konkret? Und es gibt dann Möglichkeiten, sich die Fragen selber zu stellen und durch das auch Klarheit oder ein Stück weit Klarheit überzukommen.
Also jetzt habe ich immer noch keine Klarheit. Was sind denn zum Beispiel so Prinzipien, die ich anlegen könnte? Also kennst du, also dass du sagst, du hast immer diese 3 oder 5 Prinzipien und die klapperst du ab? Und wenn ja, welche sind das?
Ja, das geht, also das sind so Wegweiser, wo sage ich, ja, dient das, was wir machen, der Mensch. Ist der Mensch im Zentrum? Geht es darum, wer sind die Benachteiligten? Kommen da neue Benachteiligten dazu? Hilft das denen? Danach geht es um Subsidiarität, also ist eigentlich die Frage auf der richtigen Ebene angesiedelt, dürfen die richtigen Leute auf der richtigen Ebene entscheiden.
Kannst du den Hörern noch Subsidiarität erklären, bitte?
Das Subsidiarität ist
ein neuer Begriff.
Wo einfach sagt, auf welcher Ebene werden die Entscheidungen gefällt. Also ist es die richtige Ebene beispielsweise, dass das Parlament Richter wählt oder müsste das Volk wählen? Das könnte zum Beispiel in die Richtung gehen. Aber es geht auch um die Frage nachher vom Gemeinwohl, dient die Lösung wirklich allen oder profitieren Einzelne übermässig? Und schlussendlich auch, wie sieht das aus, wenn man das in die Zukunft projiziert? Also im Sinn von Nachhaltigkeit, also wo geht das nachher an? Aber ich würde das an dieser Tagung auch ein bisschen ausführlicher noch darlegen, damit man die Wegweiser dann auch wirklich im Hinblick auf die Justizinitiative kann brauchen.
Aber das ist schon mal, das finde ich unheimlich gut, auch für die Hörer, die jetzt dabei sind. Also ist es auf Zukunft ausgelegt? Also wenn ich so eine Frage stelle und dann kann ich mich das ja fragen, okay, dient das jetzt nur mir? Andere Leute sagen, ist es enkeltauglich? Ist es für die Umwelt gut? Ist es nachhaltig? Also funktioniert das überhaupt oder funktioniert es nicht? Dient es allen? Das war noch ein guter Hinweis. Wer sind die Benachteiligten? Wer sind die neuen Benachteiligten, dass ich an die denke? Was habe ich noch vergessen?
Dient es dem Mensch.
Dient es dem Menschen, okay. Das finde ich jetzt genial. Das sind 5 geniale Prinzipien. Die können wir dann auch nochmal unten in die Shownotes reinschreiben, dass ich mir die nochmal in Erinnerung rufe. Und ich glaube, das ist so ein ganz gutes Raster, das ich jetzt quasi auch mitnehmen kann aus diesem Gespräch in meinen Alltag, wenn ich wieder in so ein Dilemma bin, dann kann ich damit reingehen.
Ja. Vielleicht ein ganz wichtiger Punkt auch von dieser Tagung. Es ist nicht nur so, dass Experten quasi einem sagen, in welche Richtung es muss gehen, sondern dass wir alle zusammen, alle Teilnehmenden von dieser Tagung miteinander auch Fragen kreieren, aufgrund von den Inputs, die wir bekommen, die nicht nur uns, sondern eben auch anderen können helfen, dann eine Entscheidung zu finden. Also, dass wir am Schluss miteinander auch die Fragen erarbeiten, die eigentlich wesentlich sind, damit wir können ethisch begründet entscheiden. Mhm.
Ja, genau. Also wenn euch das jetzt gefallen hat mit dieser Unterscheidung zwischen Bauchgefühl und Sachebene, wenn ihr Spaß hattet an den 3 Schritten, Sehen, Urteilen, Handeln, das vertiefen wollt, wenn ihr nochmal die ethischen Prinzipien kennenlernen wollt und wenn ihr euch mit anderen Leuten austauschen wollt, die auch ähnlich differenziert entscheiden lernen wollen. Man lernt ja auch immer so ein bisschen mit den anderen mit. Es wird dann an der Tagung Kleingruppen geben, wo man sich austauschen kann. Es wird ganz viele Fachleute geben. Es werden ein Haufen spannender Leute dabei sein. Ich kann euch also nur wärmstens empfehlen, diese Tagung, an dieser Tagung teilzunehmen. Die findet statt am Samstag, den 23. Oktober. Unten in den Shownotes findet ihr den Link. Ihr könnt auch gleich googeln, Paulus Akademie, da gibt es einen Link beim Ethik22CH. Bei Thomas und bei Jonas gibt es einen Link und beim Pfarramt für Industrie und Wirtschaft, wir machen auch mit, gibt es auch einen Link. Ja, noch zum Abschluss für jeden eine Frage, warum sollte man diese Tagung auf keinen Fall verpassen?
Ich kann gerne anfangen, das sollte ich auf keinen Fall verpassen, weil es nicht nur überraschende neue Perspektiven eben aus der Vergangenheit, aber auch über mich selber gibt, sondern wir werden auch ein gutes Gericht zum Mittag miteinander geniessen, wo wir alle werden Freude daran haben. Und da würde ich das sehr empfehlen.
Jetzt, das musst du aber nochmal genauer erklären. Also wir machen eine Online-Tagung und wir werden alle ein Gericht haben. Wie soll das denn funktionieren?
Genau. Essen ist immer sehr wichtig bei Ethik, weil mit leerem Bauch kann ich nicht gut ethisch denken. Und darum wird jeder Teilnehmer ein kleines Päckchen mit dem Mittagessen, um einfach selber zubereiten, mit heimgeschickt überkommen. Mhm. Das kommt dann am Vortag an.
Also wir haben das Bauchgefühl nochmal ganz konkret in ein Essenspaket reingebracht. Danke dir, Jonas. Warum soll ich die Tagung auf keinen Fall verpassen? Thomas Wallimann.
Sie ist kurzweilig, sie gibt genug Zeit, immer wieder nach maximal halbstündigen Impuls selber zu denken, selber zu diskutieren. Es gibt Bewegungsimpuls, wo Kopf, Herz und Seele ansprechen. Es gibt eine lange, gemütliche Mittagspause, und wo sowohl auch du, Michael Mann, dabei bist als Impulsgeber, wo der Jonas Historisches erzählt, wo der Giuseppe Nei aus seiner Geschichte als Bundesgerichtspräsident erzählt und wo der Marc Lifschitz als Jurist und Lehrbeauftragter über Zusammenhänge zwischen Rechtsstaat und Richterwahlen erzählt und wo ich probiere, die sozialethischen Fragen ein Stück weit zu klären. Also von dort her gibt es einen spannenden Austausch mit verschiedenen Stimmen, mit Pausen, mit Zeit und in dem Sinn auch mit einer guten Möglichkeit, wirklich ethisch konkret Entscheidungen zu lernen.
Wunderbar. Und wenn es darum geht, ethische Entscheidungen zu treffen, dann bist du, Dr. Thomas Wallimann, sicherlich eine der Koryphäen der Schweiz. Also ich freue mich auf diese Tagung. Ich danke euch beiden sehr für dieses sehr spannende Gespräch. Würde mich mega freuen über ein Feedback, wie ihr diese Podcast-Folge fandet, was ihr gelernt habt. Und unten in den Shownotes könnt ihr das auch nochmal nachlesen, die wichtigsten Punkte. Ich danke euch beiden. Danke Jonas Sagelsdorf. Danke Thomas Wallimann. Auf Wiedersehen.
Danke dir für die Ladung.
Genau, tschüss.